Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Ich freue mich, unter Ihnen zu sein. Tut mir leid, dass ich mich etwas verspätet habe. Ich unterschätze immer den Verkehr. Aber da gibt es doch sehr viele LKWs auf dem Weg nach Aidlingen. Ich wundere mich immer, aber man hat das Gefühl, alle LKWs wollen nach Aidlingen an einem Donnerstagmorgen. Und alle fahren vor mir her, ja?
Dass wir nicht so sehr die Herbsttöne
hören. Oh ja, das schlägt immer ganz laut hier, aber jetzt hoffe ich, dass die nicht allzu sehr stören. Sie haben den Jugo erwähnt, Schwester Barbara. In der Tat, vielleicht einen Satz dazu. Wir stehen da vor ganz neuen Herausforderungen, da wir überschwemmt werden von Jugendlichen. Das ist ja auch sehr schön, aber wir brauchen Platz und es gibt in Stuttgart keine größere Halle außer der Schleierhalle. Die kostet aber sehr, sehr viel, ist nicht bezahlbar jetzt. Haben wir ganz neue Maßnahmen ergriffen, dass wir alle Stühle rausräumen lassen, unten im Parkett. Und die dann einfach, kriegen wir nochmal 1000 Leute mehr rein. Und mit Ordnungsmaßnahmen und Einlasskarten, also kostenlosen Einlasskarten. Aber da müssen wir in ganz neue Organisationsdimensionen vordringen, um das bewältigen zu können. Ist aber auch schön. Ist aber auch schön. Will hier nicht klagen, auch wenn es viel Zeit und Mühe kostet. In der Liederhalle, ja. Wir haben uns umgeguckt, können wir auf den Killesberg gehen. Halle 4 kostet 40.000 Mark, also 20.000 Euro ein Gottesdienst. Schleierhalle ist man schon mit 30.000 Mark dabei pro Gottesdienst. Und da haben wir dann doch freundlich gesagt, ja, vielen Dank für die Information, aber so viel Geld haben wir dann doch nicht. Und wir bleiben in der Liederhalle und räumen alle Stühle im Parkett raus und haben noch den Mozartsaal dazu gemietet und werden jetzt hoffentlich dann irgendwie alle unterbringen, machen noch eine Live-Übertragung ins Internet, also dass möglichst wirklich jeder, der will, dann irgendwie teilhaben kann und teilnehmen kann. So, aber nun zu diesem Vormittag, zu den Gleichnissen. Bevor ich beginne mit dem ersten, möchte ich noch mit Ihnen beten. Vielen Dank, lieber Herr Jesus Christus, dass du in Worten zu uns gesprochen hast, die wir verstehen können. Danke für diese wunderbaren Bilder, wie dein Reich ist, wie es sein soll, mit dir zu leben, wie es in der Gemeinschaft mit dir aussehen kann. Und danke, dass wir in diesen Bildern unser Leben gespiegelt sehen. Herr, öffne uns dein Wort an diesem Morgen. Lass es reden. Rede du selbst durch dieses Wort. Und sei mitten unter uns, dass wir weiterkommen auf dem Weg mit dir, dass dieser Vormittag ein Meilenstein wird auf dem Weg in dein Reich. In deinem Namen, Amen. Es soll in dieser ersten Einheit zunächst einmal um dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gehen. Jesus hat ja sehr provozierende Gleichnisse erzählt, mit überraschenden Pointen. Hartmut Schmidt hat ja schon einiges über die Gleichnistheorie erzählt. Da ist ja immer der große Streit, denn auch in der wissenschaftlichen Forschung. Jülicher sagte, nur ein Vergleichspunkt ist wichtig, alles andere ist Beiwerk, alles andere ist Ausschmückung, alles andere sind sozusagen die zeitgeschichtlichen Hintergründe. Mittlerweile sagt man, nee, es ist viel mehr in diesen Gleichnissen, was eine Botschaft enthält. Viel mehr in diesen Gleichnissen, was eine Übertragung, zu einer Übertragung nötigt. Das heißt nicht, dass wir die Gleichnisse allegorisch auslegen. Das heißt, dass wir jeden Umstand, der in diesen Gleichnissen erzählt wird, auch automatisch zu einer Botschaft umformulieren. Ganz sicher ist vieles in den Gleichnissen Beiwerk, das wir nicht unmittelbar auslegen dürfen und auslegen können. Aber es sind mehr Punkte, mit denen Jesus eine Botschaft verbunden hat, als nur einer oder als nur zwei. Und auch bei diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir eine ganze Reihe von Zügen in diesem Gleichnis entdecken können, die uns eine Botschaft vermitteln. Ich möchte mit Ihnen lesen Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen, ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du so scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Nur noch mal zur Orientierung über die Tageszeiten. Das sind ja andere Uhrzeitangaben, als wir sie gewohnt sind. Der jüdische Tag oder die Stundenzählung begann mit Sonnenaufgang. Wann ist Sonnenaufgang? Sonnenaufgang ist nach rabbinischer Definition dann, wenn man einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden konnte. Ja? Also das ist noch nicht typisch jüdisch, man brauchte irgendeine Definition, man hielt den schwarzen und weißen Faden in die Dämmerung des Morgenlichts und dann, wenn man den Unterschied sehen konnte, dann war Tagesbeginn. Das ist natürlich sehr ungenau. Ne? Man sagt 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens kann man etwa beginnen, damit man einen etwaigen Anhaltspunkt hat für diese Tageszeitangaben. Also die Ersten beginnen morgens um 6 mit der Arbeit im Weinberg, beziehungsweise sie werden eingestellt morgens um 6 Uhr. Dritte Stunde, 9 Uhr. Die dritte Stunde, Sie kennen es vom Kreuzigungsbericht. Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu, 9 Uhr morgens. Dann geht's weiter um die sechste Stunde, das heißt Mittagszeit, 12 Uhr, die neunte Stunde, 15 Uhr nachmittags, die Todesstunde Jesu. Und dann die elfte Stunde, 17 Uhr, 18 Uhr war Schluss. Also die Letzten, die haben gerade nochmal eine Stunde lang Trauben gepflückt und dafür den gleichen Lohn bekommen wie die, die 12 Stunden von 6 bis 6 gearbeitet haben. Das ist so der Hintergrund. Dann der Einstieg. Eine ganz bekannte Formel, denn das Himmelreich gleicht einem Punkt, Punkt, Punkt. Das Himmelreich ist wie das Reich Gottes. Matthäus ist ja der einzige Evangelist, der vom Himmelreich redet, vom Reich der Himmel, um es genau zu sagen. Die anderen reden vom Reich Gottes. Das Reich Gottes beginnt, ist wie. Und jetzt ist eines der ganz wesentlichen Elemente dieser Reich-Gottes-Gleichnisse, dass sie alle eine Zäsur enthalten, eine heilsgeschichtliche Zäsur enthalten, die nicht immer greifbar wird im Text, die nicht immer hervorgehoben wird im Text. Aber es findet immer eine Zäsur statt. In diesem Gleichnis ist die Zäsur das Ende der Arbeit und der Beginn der Auszahlung. Diese Zäsur symbolisiert sozusagen der Übergang von unserer Jetztzeit, in der das Reich Gottes noch verborgen, noch verhüllt ist, schon angefangen hat, schon mitten unter uns ist, aber eben verhüllt und verborgen, zu dem Zeitpunkt, an dem es offenbar werden wird mit der Parousie, mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und diese Zäsur, die gilt es immer einmal abzuklopfen. Wo findet die statt, in welchem Gleichnis? Hier, wie gesagt, ist sie still und verschwiegen, verborgen. Vom Übergang der Arbeit mit Feierabend beginnt dann die Lohnauszahlung. Dann die Tagelöhner. Eine zweite Voraussetzung, die ich machen möchte, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. Was waren Tagelöhner? In Israel gab es verschiedene Kategorien von Arbeitskräften. Es gab Fronarbeiter, die zum Teil aus fremden Ländern, Fremdlinge, auf irgendwelchen Kriegszügen als Kriegsgefangene mitgenommen wurden, die sozusagen Sklaven waren, die keinen Lohn empfingen, die aber versorgt werden mussten. Und Sie kennen das aus den mosaischen Gesetzen, dass immer wieder Gebote gegeben werden, um diese Fremdarbeiter, diese Fremdlinge, die einige Jahre als Sklaven oder arbeiten mussten, dass die angemessen verpflegt wurden, angemessen versorgt wurden, vielleicht sogar eine kleine Vermögensansammlung denen ermöglicht wurde. Dann gab es Knechte, auch Knechte waren sozusagen fest angestellt in einem Landwirtschaftsbetrieb. Die wurden auch entlohnt, waren aber fest angestellt. Da gab es sozusagen eine Arbeitgeberverpflichtung gegenüber diesen Knechten. Die mussten nicht um ihre Arbeit sich sorgen, sondern die hatten Arbeit, einen festen Lohn, waren fest eingestellt in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und jetzt diese dritte Kategorie, die Tagelöhner. Tagelöhner waren freie Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt. Man würde heute vielleicht sagen Zeitarbeiter, allerdings sehr Kurzzeitarbeiter. Die wurden oft nur für wenige Tage, manchmal einige Wochen, manchmal aber auch nur für einen Tag eingestellt. Diese Tagelöhner, da gab es feste Plätze, in der Regel das Tor oder der Marktplatz oder was sich in einer Stadt anbot, und dann standen die morgens sozusagen zur Verfügung: hier, ich kann angeheuert werden, ich suche Arbeit, und wer Arbeit hatte, holte sich dort die Leute, die er brauchte. Der Silbergroschen, ein Denar, genau gesagt, ist exakt der Tagelohn eines solchen Tagearbeiters, eines solchen Tagelöhners. Dieser Denar reicht gut für die Versorgung einer Familie in einem Tag. Es ist exakt der Lohn, der für die Versorgung einer Familie an einem Tag in der Antike reichte. Also ist ja immer so schwierig, wie man das denn übertragen möchte in heutige Währungen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn Sie mal ein Denar gleich einen Tagelohn nehmen, was ist heute ein Tagelohn? Ja, ist sehr schwierig, ne? Sagen wir 50 bis 100 Euro. Dann können Sie in etwa das abschätzen, was ein Tagelöhner an einem Tag verdiente. Und jetzt die Vergleichspunkte und die Pointen in diesem Gleichnis. Wir würden völlig in die Irre gehen, wenn wir in diesem Gleichnis eine Handlungsanleitung für wirtschaftliches Handeln suchen würden. Auch keine Handlungsanleitung für wirtschaftliches Handeln in der Kirche oder in christlichen Werken oder sonst was. Das wird deutlich spätestens bei dem Gedanke, wenn man einmal überlegen würde, wie dieser Weinbergbesitzer am nächsten Tag dastehen würde. Der würde am nächsten Tag, würde man dieses Gleichnis ausziehen, würde man es vordenken, der würde am nächsten Tag um 6 Uhr morgens ja niemand finden. Dagegen würden um 17 Uhr doch einige Schlange stehen, um eingestellt zu werden. Also Sie merken schon, dieses Gleichnis hat eine Pointe, die im Grunde das ganze wirtschaftliche Denken auf den Kopf stellt. Die Pointe liegt gerade in der Umkehrung der Regel. Im Reich Gottes ist es gerade umgekehrt wie im wirtschaftlichen Leben, ohne dass dadurch das wirtschaftliche Handeln in Frage gestellt wird, dass natürlich jeden Arbeiter nach der Stundenzahl bezahlt, die er geleistet hat. So, ich habe 3 Punkte, wie Sie es gehört, und möchte mit dem ersten einmal beginnen, mit diesem interessanten Gleichnis, mit einer vielleicht nebensächlichen Beobachtung, die für mich aber sehr wesentlich ist und die in allen diesen Gleichnissen von den Reich Gottes Arbeitern, es gibt ja dann auch die viele von diesen Gutseigentümergleichnissen, von diesen Hausbesitzer und Hausherren, Gutsherren Gleichnisse, und da ist immer ein Punkt sehr wichtig. Das erste: wer nicht zur Arbeit kommt, der kommt nicht zum Weingärtner. Wer nicht zur Arbeit kommt, der kommt nicht zum Weingärtner. Es ist eine banale Beobachtung, aber für mich eine ganz wesentliche. Dass es in diesem Gleichnis wie in den meisten anderen Gleichnissen im Grund nur zwei Kategorien von Menschen gibt. Das ist einmal dieser Hausherr, dieser Weinbergbesitzer, Gruppe 1 oder Person 1, um es genau zu nehmen, und dann die Gruppe der Arbeiter. Es gibt keine dritte Gruppe. Das ist vielleicht einer der wesentlichsten Unterschiede zu unserer heutigen Gemeindesituation. Hier haben wir auch den Hausherrn, also Gott bzw. sein Sohn Jesus Christus. Wir haben die Kategorie der Arbeiter und wir haben die Kategorie der Zuschauer. Wir haben sehr viele Menschen, die nicht zum Dienst kommen heute. Diese Menschen, ich will jetzt gar nicht über die Gründe spekulieren oder reden oder philosophieren, nur diese Gruppe von Menschen taucht in diesen Gleichnissen nicht auf. Sie wird nicht definiert. Auch ihre Gottesbeziehung wird nicht definiert. Was hier verhandelt wird in allen diesen Gleichnissen, ist doch das Verhältnis von dem Hausherrn zu den Arbeitern im Weinberg. Jünger zu sein heißt, Arbeiter zu sein. Das ist ein Wesenszug, der sich durchs ganze Neue Testament sieht. Von diesen ganzen Haushaltergleichnissen bis hin zu Paulus, bis hin zu Missionsbefehl. Adolf Schlatter, der Tübinger, große Tübinger Neutestamentler, Anfang dieses Jahrhunderts, der hat es einmal in einem seiner Kommentare sehr wesentlich auf den Punkt gebracht. Er sagte, das Ziel der Gnade ist der Dienst. Dieser Dienst kann sehr unterschiedlich aussehen, er kann sehr vielfältig aussehen, er kann auch im Einsatz an der Schöpfung Gottes bestehen. Aber wichtig ist, dass wir das, was wir tun, denn als Dienst für Gott tun. Dass ich im weitesten Sinne Mitarbeiter Gottes bin. Und Mitarbeit nicht deshalb, weil sie gebraucht wird, weil sie in Eidlingen drauf angewiesen sind, im Haus und beim Pfingstjugendtreffen, weil wir im Jugendgottesdienst drauf angewiesen sind, im Benghaus, sondern weil sie zum Wesen unseres Christseins gehört. Unserem Christsein fehlt etwas, wenn es nicht zum Dienst kommt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich immer versuche, auch in der Jugendarbeit deutlich zu machen. Es existiert ja die riesige Angst, ich könnte etwas verlieren, wenn ich mich einsetze. Ich könnte etwas verlieren, wenn ich meine Zeit opfere, mein Geld opfere, sonst was opfere. Der Punkt ist, dass gerade durch das Opfer meiner Zeit, meiner Kraft, ich zum Wesen meiner Jüngerschaft durchdringe. Ein Christsein, das nicht in die Mitarbeiterschaft führt, das nicht zu einem Gleichnis für diese Arbeiter, zu einer Analogie zu diesen Arbeitern wird, das bleibt in der Krise. Ein Christsein, das nicht zum Dienst kommt, bleibt in der Krise. Wird eine Dauerkrise. Wir sollten nicht von der Gemeinde her denken, so nach dem Motto, wir brauchen euch und ohne euch läuft der Laden nicht und wir können dicht machen. Dadurch nötigen wir Menschen im Grunde etwas zu tun, was nur uns wichtig ist. Ich sage immer, Mitarbeit dient zuallererst euch selbst. Mitarbeit ist für den Christen wesentlich. Vom Menschen her denken, nicht von der Gemeinde. Nicht, dass wir jemand überfordern, aber indem wir Menschen fordern, nicht überfordern, aber indem wir sie fordern, bringen wir sie zum Dienst, bringen wir sie zum Wesen ihrer Existenz. Wer Menschen in die Mitarbeit bittet und in die Mitarbeit führt, der bringt sie zum Eigentlichen ihres Wesens, ihrer Bestimmung. Das gilt übrigens auch von dem Kranken. Auch der Kranke ist ja nicht aus dem Dienst entlassen. Möglicherweise verändert sich die Form seines Dienstes. Aber es gehört zur Würde auch des Kranken, der Krankenschwester, des Krankenbruders, dass er Mitarbeiter bleibt. Und sei es im Dienst des Gebets und der Fürbitte. Christsein heißt Mitarbeiter sein. nenne das immer wieder als ganz wesentlichen Punkt unserer Gemeindearbeit, unserer Gemeinschaftsarbeit, überhaupt unserer Arbeit, dass wir es nicht zulassen, dass Menschen dienstlos Christen sind. Ein dienstloses Christsein ist ein Christsein in der Krise. Dietrich Bonhoeffer hat es in diesem sehr interessanten Buch Gemeinsames Leben einmal so formuliert: Eine Gemeinde, die es zulässt, dass es ungenutzte Glieder in ihrer Mitte gibt, die wird an ihnen zugrunde gehen. Eine Gemeinde, die es zulässt, dass es ungenutzte Glieder in ihrer Mitte gibt, die wird an ihnen zugrunde gehen. Indem dieser Weinbergbesitzer, dieser Hausherr, diese Arbeiter anstellt, bringt er sie im Grund zur Sinnerfüllung ihres Lebens. Und dieser Tag, um den es hier geht, ist ja der Tag des Lebens. Es ist ja nicht nur ein singulärer Tag im Leben dieser Tagelöhner. Er steht ja für den Tag unseres Lebens. Und indem sie eingestellt werden, kommen sie zur Erfüllung. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Wer zur Arbeit kommt, der ist im Weinberg. Wer zur Arbeit kommt, ist im Weinberg. Dieses ganze Gleichnis erschließt sich eigentlich nur von diesem einen Punkt her. Diese empörte Frage der Langzeitarbeiter läuft nur deshalb ins Leere, weil sie den Charakter der Arbeit im Weinberg völlig falsch einschätzen. Sie haben nicht begriffen, was es heißt, in diesem Weinberg zu arbeiten, dort arbeiten zu dürfen, was es heißt, im Dienst dieses, nicht irgendeines, sondern dieses Weinbauern zu stehen und nicht im Dienst irgendeines anderen Arbeitgebers. Wir begreifen dieses Gleichnis nur, wenn wir dieses Bild des Weinbergs einmal näher betrachten. Der Weinberg ist schon vom Alten Testament her eines der großen Bilder für Israel, zunächst für Israel und dann bei Jesus ein Bild für das Reich Gottes. Sie kennen das Weinberglied Jesajas, Jesaja 5, die Verse 1 bis 7, wo dieses überraschend ironische Lied gesungen wird, übrigens zur Melodie eines gleichen Klageliedes. Also es gab bestimmte Melodieformen und bei einer Beerdigung wurden Leichenklagelieder gesungen, wir können die Melodie heute nicht mehr nachzeichnen, dürfte aber uns sehr fremd gewesen sein wahrscheinlich. Und Jesaja nimmt jetzt diese Melodie, diese Kulturform, diese Liedform des Leichenklageliedes auf und singt dieses Lied von diesem Weingärtner, der alles tut, um einen fantastischen Weinberg zu kultivieren und an diesem Weinberg scheitert. Der Weinberg bringt nicht seine Früchte. Da wird dieses Bild dann deutlich: Israel ist der Weinberg Gottes und Gott hat alles getan, alles investiert, damit eigentlich wunderbare Weintrauben rauskommen und es kommen nur Sauerampfer raus, es kommen nur Tübinger Trauben raus. Ja? Also der Tübinger Wein, das muss so in etwa so geschmeckt haben wie dieser Wein, den dieser Weinbauer da. Ja, Sie kennen das ja, ne? Wenn man also Tübinger Wein trinkt, muss man sich nachts immer wälzen, damit nicht an einer Stelle der Wein ein Loch in die Magendecke frisst. Deshalb sagt der Tübinger Wenger da immer seiner Frau, sie soll ihn nachts mal rumdrehen, damit der Wein an einer anderen Stelle frisst. Und wenn es dann doch mal passiert, dass der Wein ein Loch in die Magenschleimhaut frisst, dann muss man Reutlinger Wein trinken, der zieht es wieder zu. Also so in etwa muss das gewesen sein. Jetzt merken Sie auch, was hier Tübinger von den Reutlingern halten. Ist jemand aus Reutlingen da? Aber dieser Weinberg, ein Bild für das Reich Gottes. Und von hier erschließt sich im Grunde das Ganze. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, schon möglichst früh in diesem Weinberg sein zu dürfen. In der Nähe dieses Weinbauern, mit diesem Weinbauern zusammenarbeiten zu dürfen. Dieses Privileg ist der entscheidende Unterschied zu den Arbeitern, die um 5 Uhr nachmittags zur 11. Stunde eingestellt werden, die im Grunde 11 Stunden des Tages müßig gehen, sinnlos ihr Leben fristen. Genau dieses Privileg gilt es jetzt aber, in der Auslegung dieses Gleichnisses herauszuarbeiten. Das ist ja der entscheidende Knackpunkt, sage ich mal jetzt, in der Jugendarbeit. Dass der junge Mensch, der dieses Gleichnis liest und darüber nachdenkt, sagt, boah, cool, wenn ich um 5 komme, kriege ich die ganze himmlische Herrlichkeit und alles, was ich ja will. Und den Segen Gottes und alles voll auf dem Konto. Aber 11 Stunden kann ich machen, was ich will. Habe ich Zeit. Keine Maloche. Kein Jugendkreisleiter, der irgendwas von mir will. Kein Stress und sowas. Meine Güte, ist doch klar. Da komme ich doch erst um 5 auf den Marktplatz. Lass mich noch anheuern. Nehme alles mit. Und hab nachher keinen Ärger. Hab's gleiche wie mein dusseliger Freund, der schon voll in die Mitarbeit einsteigt und die ganze Schönheit des Lebens nicht genießen kann. Da fragt er ja, was bringt's mir, wenn ich um 6 Uhr morgens kommen soll? An dieser Stelle entscheidet sich, ob wir dieses Gleichnis jungen Menschen oder überhaupt Menschen nahebringen können oder nicht. Und jetzt müssen wir uns hüten vor falschen Versprechungen und vor falschen Vergleichen. Wir rutschen manchmal in unserer Verkündigung ja in so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung ab, dass wir sagen, oh, was bringt dir diese Welt? Was bringt dir das Geld und die Karriere, der Luxus, die tollen Reisen, die schnellen Autos, der rote Ferrari, die tollen Partys, die hübschen Frauen, die reichen Männer und was weiß ich, was bringt dir das? Guck doch mal dagegen an, was Gott dir gibt, die Freude und der Friede. Und spätestens in dem Moment sagt jeder Jugendliche unter Eierkuchen. Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen. Weil er sagt, das sind völlig falsche Kategorien, die wir dann nebeneinander stellen. Weil wir das Geld und die Karriere und den Luxus, den Wohlstand, die tollen Reisen an sich schlecht machen. Wir müssen eines immer wieder im Blick haben. Bei all diesen Vergleichen, Geld, Karriere, Luxus, Wohlstand, Reisen, schnelle Autos, roter Ferrari und so weiter, tolle Partys sind schön. Sind schön, sind gut. Ich freue mich, wenn ich was auf dem Konto habe. Ich freue mich, wenn ich mir was leisten kann. Ich freue mich über eine Reise, die ich machen kann und so weiter. Ich würde mir auch gern Ferrari kaufen, wenn ich das Geld hätte. Also all diese Dinge sind nicht negativ. Sie werden erst dann negativ, wenn ich mein Herz dran hänge. Und gleichzeitig darf ich diese Dinge nicht auf eine Ebene, auf eine Vergleichsebene stellen, mit dem, was mir der Glaube an Jesus Christus bringt. Friede, Freude und so weiter. Was in Galater 5, Vers 22 dann auch alles aufgezählt wird. All das ist nicht vergleichbar mit diesen irdischen Gütern. Der Vergleichspunkt, und das ist entscheidend bei der Auslegung, muss ein anderer sein. Weil für einen Jugendlichen ist diese Alternative keine Alternative. Wenn der die Freude bei Gott mit seinem roten Ferrari vergleicht, sagt er, nehme ich den Ferrari. Da habe ich was Handfestes. Das andere ist etwas ein luftiger Begriff, der nur sehr wenig greifbar ist. Und Sie merken, dass Sie auch, wenn wir uns einlassen auf die Frage, was bringt's, dann kommen wir ganz schnell ins Stottern. Wenn wir vor einem Jugendkreis, aber nicht nur vor einem Jugendkreis, auch in der missionarischen Situation mit Menschen von heute, die vor allem anderen Spaß wollen, uns auf diese Frage einlassen, was bringt's, dann haben wir schnell ein Problem. Weil wir dann etwas erklären müssen, was man in plastischen Begriffen gar nicht ausdrücken kann, dieses was bringt's. Weil wir uns von vornherein zunächst mal schon auf eine falsche Kategorie eingelassen haben. Die Frage ist ja nicht, was bringt mir das Reich Gottes, sondern der Punkt ist der, dass Gott einen Anspruch hat auf mein Leben. Dass Gott mich geschaffen hat und einen Anspruch hat auf mein Leben. Und die Frage ist, komme ich dem Ruf Gottes, der Bestimmung meines Lebens nach oder nicht? Das ist zunächst mal die richtige Kategorie, aber dennoch, diese Frage wird uns gestellt, was bringt's? Und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht in Plattitüden, in eine Schwarz-Weiß-Zeichnung kommt. Denn die zunächst mal auf der oberflächlichen Ebene haben die 5-Uhr-Arbeiter, ich sage jetzt mal, also die zur 11. Stunde eingestellt werden, die nur eine Stunde arbeiten und das Gleiche bekommen, wie die 12 Stunden arbeiten, ja, das viel, viel bessere Geschäft gemacht. Ist ja zweifellos der Punkt, ne? Eine Stunde arbeiten, das Gleiche verdienen, das ist ja eine prozentuale Mehrbezahlung um, ja,
Also ziemlich viel, 1200%, also ich habe es jetzt nicht ausgepeilt, Mathe war ich nie so die Leuchte. Sie können es ja mal rechnen, wie, was Sie kriegen. Also jedenfalls kriegen die ja ungleich mehr Verhältnis, im Verhältnis gesehen, als diese, die um die Sechstisch oder um die am Morgen bei Tagesanbruch eingestellt worden sind. Die Vergleiche müssen auf einer anderen Ebene stattfinden. Es gilt im Grunde einmal, diesen Tag der 5-Uhr-Tagelöhner in den Blick zu nehmen. Was unterscheidet den 6-Uhr-Arbeiter vom, also den, Entschuldigung, nicht den 6-Uhr-Morgens-Arbeiter vom 5-Uhr-Abends-Arbeiter? Der 6-Uhr-Morgens-Arbeiter, und jetzt kommen wir natürlich auf eine tiefere Ebene, weil wir auf der oberflächlichen Ebene immer verlieren. Immer verlieren. Der rote Ferrari ist allemal greifbarer und attraktiver als die Freude im Reich Gottes, die ich niemandem an die Tafel malen kann. Die ich nur empfinden kann, wenn ich einsteige in ein Leben mit Jesus, das mir mit allen seinen Höhen und Tiefen erst einmal deutlich werden muss, wie ich diese Freude erleben kann und erfahren kann. Auf der oberflächlichen Ebene verlieren wir bei diesen Vergleichnissen immer. Es gilt vielmehr, diese Tage einmal etwas intensiv in den Blick zu nehmen. Der Arbeiter, der um 6 Uhr morgens beginnt, der weiß schon um 6 Uhr morgens, dass dieser Tag seines Lebens, und es ist ja der Tag des Lebens, kein sinnloser sein wird. Dass er heute am Abend einen Lohn empfangen wird. Dass sich dieser Tag für ihn lohnen wird. Er weiß um 6 Uhr morgens, dass er gewollt ist, dass er gebraucht wird, und dass er über den Lohn auch eine Anerkennung nicht nur für seine Arbeit, sondern für sein Leben bekommt. Dass er an diesem Tag das bekommt, was Menschen brauchen, was jeder Mensch braucht. Die Anerkennung, das Gefühl, gebraucht zu sein, das Wissen, nicht sinnlos in diesen Tag hineinzuleben. Und der Punkt beim 17-Uhr-Arbeiter, beim 5-Uhr-Nachmittags-Arbeiter ist ja nicht, dass der 11 Stunden Zeit hat, 11 Stunden Party machen kann. Nein, er kann ja keine Party machen, weil er gar kein Geld hat. Der Punkt ist ja, dass der 11 Stunden lang in der nervenzehrenden Ungewissheit lebt, ob dieser Tag, und wie gesagt, es ist der Tag seines Lebens, ob dieser Tag überhaupt noch einen Sinn bekommt oder ob er müßig geht. Ob er sinnlos lebt an diesem Tag. Ob er an diesem Tag noch einen Menschen trifft, der ihn braucht, der ihm eine Anerkennung gibt. Ob er an diesem Tag noch etwas bekommt, um sein Leben und seine Familie über Wasser zu halten. Wenn man diese beiden Kategorien von Arbeitern vergleicht, kann man durchaus auch die Erfahrung von Arbeitslosen heranziehen. Die Erfahrung, es mag Ausnahmen geben, aber die Erfahrung ist ja nicht, dass das ganz toll ist, wenn man viel Zeit hat, sondern dass das sehr zerstörerisch wirken kann, wenn man mit dem Gefühl leben muss, mich braucht niemand, mich will niemand, in dieser Gesellschaft ist kein Platz mehr für mich da. Das sind die beiden Elemente, die man herausarbeiten müsste. Deshalb, wer zur Arbeit kommt, ist im Weinberg, ist in einem sinnerfüllten Raum. Ist in einem Raum, wo ich ganz genau weiß, ich bekomme meine Anerkennung. Ich bin gewollt und gebraucht, auch wenn es Mühe kostet. Oh ja. Aber ich weiß, dass dieser Tag ein gutes Ende nimmt, weil ich meinen Lohn bekomme. Und schließlich und endlich, drittens, wer zur Arbeit kommt, der kommt nicht zu kurz. Wer zur Arbeit kommt, der kommt nicht zu kurz. Ein Denar, ein Silbergroschen war ausgemacht. Ein Denar, wie gesagt, ein guter Tageslohn, der zum Überleben einer Familie in einem Tag reicht. Und dieser eine Denar wird ausbezahlt. Jedem. Keiner kommt zu kurz. Das ist zunächst mal die ganz oberflächliche Aussage. Keiner kommt zu kurz bei diesem Weinbauern. Wo liegt das Problem eigentlich? Wo liegt das Problem? Das Problem am Ende dieses Tages, dass es jetzt Zoff gibt, dass es Ärger gibt, dass es Streit gibt, dieses Problem würde nicht auftreten, wenn die Auszahlung des Tageslohns geheim erfolgen würde. Wenn jeder ein verschlossenes Kuvert oder Tüte oder Säckchen oder was weiß ich bekommen würde und keiner weiß, was der andere bekommt, wäre zwar Neugierde da, wäre ein Getuschel da, aber sagen wir mal so, wenn es keiner vom anderen mitbekommen würde, hätten wir das Problem nicht. Unsere Gottesbeziehung, unsere Weinbergbesitzerbeziehung, kommt immer erst dann in die Krise, wenn die Mitmenschbeziehung mit unserer Gottesbeziehung verrechnet wird. Nochmal. Unsere Gottesbeziehung kommt immer erst dann in die Krise, wenn wir unsere Mitmenschbeziehung mit dieser Gottesbeziehung verrechnen. Oder anders ausgedrückt, die Ausgabe der Lohntüte wird nur deshalb zum Problem, weil die Art und Weise, wie der Lohn ausgegeben wird, das Vergleichen der Arbeiter ermöglicht. Und immer dann, wenn ich meine Gottesbeziehung im Vergleich mit Mitmenschen, mit Mitchristen definiere, kriege ich ein Problem. Weil es dann immer Menschen gibt, wo ich sage, die kommen besser weg bei diesem Gott als ich. Da gibt es andere, die mehr Gaben haben, die mehr Erfolg haben, die mehr Fähigkeiten haben, die mehr Geld, die mehr, was weiß ich, haben, die mehr Glück, die mehr Erfüllung oder was auch immer haben in ihrem Leben. Immer wenn ich die Mitmenschbeziehung in meine Gottesbeziehung hinein verrechne, bekomme ich ein Problem. Weil wir natürlich typischerweise auch immer noch Mitmenschen einberechnen, die aus unserer Perspektive über uns stehen. Die anderen, die fallen ja weg bei unseren Vergleichen. Das ist ja der Kernpunkt auch dieses Gleichnisses, wenn ich da kurz darauf verweisen darf, auf diese Geschichte vom Zöllner und Pharisäer im Tempel. Sie kennen diese Geschichte, Lukas 18, Vers 14 folgende, wo beide im Tempel sind und beten und dieser Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der steht hinten, schlägt sich an die Brust, ganz hinten im Tempel und Gott sei mir Sünder gnädig und der Pharisäer vorne, denke, dass ich nicht so bin wie dieser. Und da müssen wir jetzt aufpassen, wo ich eigentlich der Punkt in diesem Gleichnis. Und wir gleiten dann ganz schnell in moralisierende Kategorien ab, so nach dem Motto, der Zöllner, ein armes Schwein, asoziale Kindheit, asoziales Milieu und wahrscheinlich früh auf die schiefe Bahn geraten und armer Kerl, im Grunde konnte der gar nichts dafür und jetzt steht er zerknirscht und zermürbt vor seinem Gott und fragt um eine neue Chance. Vorsicht, woher wissen wir das? Dieser Zöllner war ein Mafia-Gangster. Einer, der wirklich zerstörerisch und aussaugend an seinem Volk gewirkt hat, der nur nach sich gefragt hat, das ist zunächst mal der Zöllner. Punkt. Und aus dem Pharisäer machen wir so ganz schnell dann den schleimerischen Heuchler, der im Grund auch genauso viel Dreck am Stecken hat wie dieser Zöllner und machen ihn erstmal moralisch schlecht, dass er überhaupt kein Recht hat zu diesem Gebet. Nein. Pharisäer waren die moralisch angesehenste Instanz im antiken Israel. Pharisäer, die lebten in aller Regel ihren Glauben. Jesus zitiert auch die, die wirklich heucheln, aber Pharisäer waren die soziale Pumpe des antiken Israel. Die gaben wirklich ihren Zehnten. Und sie waren angesehen beim Volk, weil das Volk sah, hier wird nicht nur geglaubt, sondern hier wird auch gehandelt. Das Problem zwischen Pharisäer und Zöllner war nicht der Inhalt der Gebete. Der Zöllner hatte wirklich allen Grund zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der hatte von Gott wirklich auf der Handlungsebene her, von der Handlungsebene, von der Moral her nichts zu erwarten. Der Punkt ist auch nicht, dass der Pharisäer falsch gebetet hat. Der war ja vom moralischen Standpunkt her wirklich besser als dieser Zöllner. Der Punkt an diesem Gleichnis, genau wie an diesem hier mit diesen Weingärtnern, ist dasselbe. Der Zöllner wagt sich in eine direkte Beziehung zu Gott hinein. Er wagt sich in diese Beziehung zu einem richtenden Gott, dessen Zorn ein verheerendes Feuer ist. In diese Beziehung wagt er sich hinein und er weiß ganz genau, dass er eigentlich von seiner ethischen Verfassung her nichts zu erwarten hat. Und dennoch wagt er sich in diese Gottesbeziehung, in dieses Gottesverhältnis mit dieser schlichten Bitte um das göttliche Erbarmen, um die göttliche Gnade. Und Nur der Punkt unterscheidet ihn von diesem Pharisäer. Der Inhalt der Gebete ist bei beiden korrekt. Der Pharisäer geht dieses Wagnis nicht ein. Das Wagnis einer direkten Konfrontation mit Gott. Sondern der Pharisäer schaltet sozusagen eine andere Person zwischen sich und Gott. Und indem er, ja, Gott, nehmen wir mal schwarz und Pharisäer blau, indem er den Zöllner als Vergleichsmaßstab, nochmal sozusagen als dritte Instanz zwischen sich und Gott dazwischen schaltet, lenkt er sein Gottesverhältnis von vornherein in eine von ihm gut austarierte, vorausberechnete Richtung. Im Vergleich mit dem steht er allemal besser da. Im Vergleich mit dem muss Gott ihn ja gerecht sprechen, muss Gott ihm ein besseres Urteil zuteil werden lassen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Indem er dieses Wagnis der direkten Konfrontation mit dem heiligen Gott, von der ich nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist ja das große Geheimnis der reformatorischen Entdeckung Luthers, dass er sich diesem Gott in die Arme geworfen hat, ohne dass er vorher wusste, wie es ausgeht. Indem er sich in diese Gottesbeziehung hineinwagt, also dieser Zöllner zumindest, spricht Gott ihn gerecht. Weil er sich wirklich nur auf dieses göttliche Erbarmen, diese göttliche Gnade verlässt, während dieser Pharisäer schon das Urteil Gottes vorausberechnet und vorwegnimmt, indem er hier diese Zwischeninstanz einschaltet. Und das ist das Problem. Nicht jetzt von der soteriologischen, von der Frage der Rettung her, aber von der Frage der Belohnung, der Entlohnung her, das gleiche Problem, das hier zum Tragen kommt. Indem diese 6 Uhr morgens Arbeiter ihren Lohn mit den 17 Uhr abends Arbeitern vergleichen, kommt ihr Gottesverhältnis in die Krise. Können sie diesen Gott nicht mehr verstehen? Viele Glaubens- und Lebensprobleme hängen exakt damit zusammen, dass wir in unsere Gottesbeziehung uns nicht direkt hineinwagen, sondern immer noch die Kategorie des Mitmenschen und des Mitchristen dazwischenschalten. Und dann im Kontext dieses Gleichnisses immer den Eindruck geben, im Vergleich mit dem, im Vergleich mit der, komme ich vor Gott immer zu kurz. Das Vergleichen mit Menschen, die ja jeder für sich ganz unvergleichlich sind, ebenso wie auch ich ganz unvergleichlich bin, wirft ja immer nur Fragen auf und gibt nie Antworten. Das geht bis in die Theodizee-Frage hinein. Warum ich und nicht die anderen? Warum ich so und die anderen nicht? Und so weiter. Mit diesen Fragen, die auf der Vergleichsebene mit anderen Menschen ablaufen, die immer ganz unvergleichlich sind und die nicht, mit denen ich mich überhaupt nicht vergleichen kann, komme ich nie weiter. Ich werde hier nie Antworten bekommen. Nur im intimen Verhältnis zu Gott kann ich Wege in meine Zukunft finden. Nur in diesem direkten Gespräch, in dieser direkten Begegnung mit dem Gott kann ich einen Weg finden. Wenn wir uns vergleichen, dann müssten wir uns ja immer ganz vergleichen. Das ist der andere Punkt bei diesen Vergleichen. Wir vergleichen uns ja mit anderen Menschen immer nur in einer ganz bestimmten Beziehung, hier im Gleichnis auf dieser Lohnebene. Also die arbeiten eine Stunde, ich 12 und kriegen den gleichen Lohn. Das ist ja nur eine Ebene der Existenz. Wenn wir uns vergleichen wollten, dann müssten wir uns ja immer total vergleichen. Also mit der Frage, will ich wirklich mit dem Kollegen tauschen? Will ich mein ganzes Leben? Will ich dieses Leben tauschen mit dem Leben in der Sorge, der Ungewissheit und dem Selbstzweifel des 17 Uhr Arbeiters? Wenn wir vergleichen, dann immer total. Wenn tauschen, dann ganz. Und das ist die große Illusion bei den Idolen, die in der Jugendphase eine gigantische Rolle spielen und sicherlich auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber die Vergleiche, die gehen ja immer schief. Der Idolismus unserer Medien produziert das Gefühl, ich komme zu kurz, weil ich mich immer nur auf einer ganz bestimmten Ebene mit den Idolen vergleiche, mit den Fußballstars und mit den Popstars und was weiß ich. Dieses Gefühl ist zwar ein marktwirtschaftlich entscheidender Faktor, psychologisch aber ein verheerender Faktor. weil die Antwort immer die gleiche ist. Ich komme zu kurz. Und das Evangelium aus diesem Gleichnis und das Evangelium für unsere Zeit, ganz besonders im Blick auf junge Menschen, hat vor allem anderen diesen einen Satz zum Inhalt. Bei Gott komme ich nicht zu kurz. Das ist ja eine der großen Botschaften. Bei Gott komme ich nicht zu kurz. Ich bekomme das, was ich brauche. Der Tageslohn, der gut reicht, um mit einer Familie leben zu können. Das, was ich brauche, bekomme ich. Ich komme nicht zu kurz. Bei diesem Herrn ist jeder dabei. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir 9.57 Uhr. Machen wir jetzt Pause oder noch Gespräch? Machen wir Pause? 20 Minuten? Dann machen wir am Beginn der nächsten Einheit eine Gesprächsphase, dass wir nochmal auf dieses Gleichnis eingehen können, bevor wir zum nächsten kommen. Ja, also 20 nach 10 Uhr.